Also, was sollte ein Notarzt können? Und jetzt glaube ich, wird jeder mir zustimmen, dass man STEMI erkennen sollte.
Absolut.
Ich glaube, das sollte einem Notarzt und jedem Notfallsanitäter, das sollte sein, ich wollte gerade Schuhputzzeug sagen, aber das ist
Handwerkzeug.
Handwerkszeug ist das richtige Wort. Aber was ist mit STEMI-Diagnostik, wenn ein Linkschenkelblock vorliegt?
Schwieriges Thema.
Ich habe auch in jüngster Zeit häufig genug gehört, ist ein Blockbild, da kann man keine Infarktdiagnostik machen. In den 2017, also jetzt auch nicht erst gestern erschienenen STEMI-Guidelines der ERC, werden aber EKG-Muster aufgeführt, die auch im Rahmen eines Linkschenkelblocks Infarktdiagnostik zulassen. Die Skabossa-Kriterien. Ja. In der Foam-Welt sind die schon hoch und runter diskutiert. Und auch auf Twitter tauchen sie immer mal wieder auf. Aber ich denke, jeder, der präklinisch als Arzt tätig ist, sollte die kennen. Und ich denke auch jeder Notfallsanitäter sollte zumindest die Grundzüge davon kennen. Ob man das sicher anwenden muss, das ist als Notfallsanitäter sicherlich. Dafür sieht man vielleicht zu wenige EKGs, die darauf hinauslaufen. Aber als Arzt gehört das zum Handwerkszeug oder Schuhputzzeug, wie ich gerne sage. Also, wollen wir die Skabossa-Kriterien mal durchgehen. Ein normaler Linkschenkelblock hat diskordante ST-Streckenveränderungen. Das heißt, also was heißt diskordant? Das heißt, in den Ableitungen, in denen der QRS-Komplex positiv ist, haben wir ST-Streckensenkungen. In den Ableitungen, wo der QRS-Komplex negativ ist, haben wir dementsprechend im Linkschenkelblock ST-Streckenhebungen mit positiver T-Welle. Ja? Gut, jetzt wissen wir also, was normal ist. Wir haben diskordante ST-Streckenveränderungen.
Also gegenläufig im Prinzip.
Gegenläufig, genau. So viel schon mal gesagt, wir müssen auch hierbei messen oder ein bisschen Kästchen zählen. Aber diese Kriterien sind jetzt kein Hexenwerk. Es gibt drei Skabossa-Kriterien, Regel A bis C. A ist das stärkste Kriterium, nämlich dann, wenn wir konkordante ST-Streckenhebung von mehr als einem Millimeter haben. In zumindest einer Ableitung. Das heißt, wir haben einen positiven QRS-Komplex mit einer ST-Streckenhebung von mehr als einem Millimeter. Die T-Welle ist in diesem Fall auch konkordant, also positiv. Ja, also wenn wir ST-Streckenhebungen haben, wo eigentlich eine diskordante Senkung sein sollte, dann ist das das stärkste Kriterium, das Sargossa-A-Kriterium. Wenn es also wie ein klassischer STEMI aussieht, also wenn der, nein, anders, wenn der klassische STEMI aussieht wie ein Kirchturm, wie man ja so sagt, dann sieht das Skabossa-A-Kriterium so ein bisschen aus wie der Kölner Dom. Ja, so ein ganz breiter QRS-Komplex und dahinter trotzdem die Hebung, das Schiff. Ja, zwei Kirchtürme von dem Linkschenkelblock und gleichsinnig
Ich
die.
glaube, wir wissen, was du meinst.
Ja, das.
Jetzt hätte ich gern Kölsch.
Ja, wir müssen uns mit Helm zufrieden geben. Skabossa B. Konkordante ST-Streckendepression von mindestens einem Millimeter in V1, 2 oder 3. Das heißt, in den Ableitungen, wo wir einen negativen QRS-Komplex haben, V1, 2, 3 beim Linkschenkelblock, liegt eine negative ST-Strecke also gleichsinnig vor. Ja? Die T-Welle wäre in diesem Fall auch positiv.
Die bleibt positiv bei Skabossa D.
Genau.
B, nicht D. D gibt's
Genau.
ja gar nicht.
Also
Aber
wenn wir haben nur im klassischen Linkschenkelblock nur in V1, 2 und 3
ja.
negative QRS-Komplexe. Und wenn wir dort negative ST-Streckungen haben, also umgedreht quasi wieder den klassischen STEMI, wenn
Ja.
wir das EKG einfach mal um 180 Grad drehen, ist das Skabossa-B-Kriterium positiv. Das Skabossa-C-Kriterium ist jetzt ein bisschen komplexer, ist aber auch das Schwächste. Ja? Wenn die ST-Streckenhebung mehr als 5 Millimeter in einer Ableitung mit negativem QRS-Komplex ist, dann ist es ebenfalls positiv. Das heißt, Wenn wir die normale ST-Streckenhebung im Linksschenkelblock, wenn die höher ist als 5 mm, gilt dies auch als Hinweis auf eine myokardiale Ischämie. Ja? Die Sensitivität dieses Kriteriums lässt sich noch erhöhen, wenn man das Ganze als modifiziertes Smith-Kriterium benutzt. Dann misst man nicht mehr die 5 mm, sondern dann wird es ein bisschen aufwendiger. Dann misst man die Erdsacke.
Ja.
Und wenn die Hebung, die danach kommt, mehr als 25% von der Tiefe der Erdsacke haben,
ja,
dann ist das Kriterium positiv. Ja, also wenn man...
Von der S-Zacke.
Mhm. Du hast absolut recht. Also wenn wir mehr...
Wenn ihr sehen könntet, wie ich mich gerade feiere. Ich wollte...
Nichtsdestotrotz ist das schwächste Kriterium, das C-Kriterium, klingt aber jetzt auch gerade komplizierter, als es ist. Guckt es euch, ich habe eine Menge Foam-Literatur dazu verlinkt, guckt es euch einfach mal auf Bildern an, dann wird es noch einfacher. Ich versuche aber nochmal ein Beispiel zu geben, um es ein bisschen deutlicher zu machen. Wir stellen uns einen positiven, typischerweise doppelgipfligen Kammerkomplex im Linksschenkelblock vor. Der zweite Gipfel ist das S, wie Johannes richtig bemerkt hat. Wir messen also von der Spitze dieses S bis zur Grundlinie. Ja, die Grundlinie finden wir zum Beispiel, wenn wir die P-Welle davor uns angucken. Ja. Die ST-Streckensenkung dieses positiven QRS-Komplexes geht typischerweise weiter ins Negative bis zum Beginn der T-Welle. Wir messen also zunächst vom S zur Grundlinie, sagen wir, damit wir es leicht rechnen können, 10 mm. Und dann messen wir weiter von der Grundlinie bis zum Beginn der T-Welle, also sagen wir 4 mm. 4 geteilt durch 10 ist gleich 0,4, das heißt, wir haben 40%. Das sind mehr als 25%. Damit hätten wir ein positives Kriterium. In einer Zeit, wo jeder in seinem Smartphone einen Taschenrechner hat, ist das, glaube ich, nicht mehr
so, sollte das möglich sein.
So schwierig. Bei den negativen Kammerkomplexen funktioniert das Ganze, also V1 bis V3 funktioniert das Ganze analog. Ja, nur andersrum. Hier messen wir dann vom tiefsten Punkt des S bis zur Grundlinie und wieder 10 mm. Wir kommen aufs Gleiche, es läuft aufs Gleiche hinaus. Ich glaube, es ist jedem klar, was ich sagen will. Nun wurden, weil diese Kriterien eine unterschiedliche prognostische Relevanz haben, wurden Punkte vergeben. Das Sargossa-A-Kriterium gibt 5 Punkte, das Sargossa-B-Kriterium gibt 3 Punkte und das Sargossa-C-Kriterium gibt 2 Punkte. Ab einem Wert von mehr als 3 Punkten ist das Ganze als STEMI zu werten. Ja? Ab 3 Punkten haben wir eine Sensitivität von ca. 90%.
Das ist schon ordentlich.
Ja, das ist auf jeden Fall. Ich glaube, dass die ST-Hebung im Nicht-Blockbild keine bessere Sensitivität hat, wenn ich ehrlich bin.
Nein, glaube ich auch nicht.
Da sind ja auch immer
falsch positive dabei, Aortenstenose und hast du nicht gesehen, die vielleicht auch ähnliche Bilder machen. Egal. Genau. Weiter.
Das Ganze wird noch besser. Das Ganze, Patienten mit Herzschrittmacher, wo der Herzschrittmacher ventrikulär stimuliert, haben ja häufig auch so ein Linksschenkelblock-ähnliches Bild. Hat jeder schon mal gesehen, breite Komplexe, ja. Vorher der Spike. Dies liegt daran, dass die venös eingeschwemmten Schrittmachersonden im rechten Ventrikel liegen und dort stimulieren. Und dann dadurch die Erregung sich vom rechten Ventrikel auf den linken Ventrikel ausbreitet. Und dadurch führt das zu einem Bild wie bei einem Linksschenkelblock, wo sich ja auch aus dem rechten Ventrikel über das Myokard der linke erregt wird. Auch bei Herzschrittmacher-Patienten funktionieren die Sgabossa-Kriterien.
Das ist spannend.
Generell gilt für die Sgabossa-Kriterium wie für den STEMI auch, wenn die Sgabossa-Kriterien positiv sind, ist sie ein guter Hinweis für einen Infarkt ab einem Wert von 3 Punkten. Mhm. Ja, aber das Fehlen der Zeichen schließt einen Infarkt nicht aus.
Ja.
Ja. In diesem Zusammenhang möchte ich nochmal auf das OMI-Manifesto von Das Foam oder im Englischen von Steve Smiths EKG-Blog und dem EM-Crit-Podcast aufmerksam machen. Ja, hier wird sehr, sehr gut dargestellt, warum der STEMI eigentlich ein überholtes Konzept ist, und wir eigentlich, also der STEMI selbst einfach auch keine richtig gute Spezifität und Sensitivität hat und wir einfach vielleicht einen Paradigmenwechsel brauchen. Es zeigt sich ja auch, die Skarbossa-Kriterium, es ist ja kein klassischer STEMI und trotzdem reden wir immer von STEMI-Äquivalent. Aber ich glaube, das Thema ist zu komplex, um das jetzt hier zu diskutieren und ich glaube, wir sind auch nicht die richtigen, ich glaube, das sollten Leute mit mehr Schulterklappen diskutieren und vielleicht...
Also Schulterklappen kann ich holen, das ist kein Problem.
Kardiologischer Expertise. So viel zum Linkschenkelblock. Wenn wir jetzt schon dabei sind, möchte ich ja noch kurz über den Rechtschenkelblock reden. Im klassischen Rechtschenkelblock ist die Infarktdiagnostik eigentlich so gut wie nicht beeinträchtigt, muss man ehrlich sagen. Ja, ST-Streckenhebungen lassen sich beim Rechtschenkelblock ganz normal erkennen und sind genauso zu werten wie im normalen EKG. Einzige Ausnahme sind vielleicht V1 und V2, wo der Rechtschenkelblock, aber auch hier sollte es eigentlich normal zu erkennen sein. Die ERC-Kriterien, die 2017er, sagen aber, dass jeder neu aufgetretene Rechtsschenkelblock mit einem überdrehten Linkstyp und einem S in V6 ebenfalls, also wir reden also von einem Rechtsschenkelblock mit einem linksanterioren Hemiblock, also im Endeffekt von einem bifaszikulären Block, wenn dieses neu aufgetreten ist und der Patient eine Thoraxschmerzsymptomatik hat oder eine AP-Symptomatik, dann gilt das auch als sofort katheterwürdig. Mhm. Ja, diese Patienten sollten sofort kathetert werden. Jetzt fragt man sich natürlich, woher soll man wissen, im RTW wissen, ob das ein neu aufgetretener bifaszikulärer Block ist oder ob das schon
ewig da ist.
Ewig da ist. Wenn diese Kombination vorliegt, also Rechtschenkelblock mit überdrehtem Linkstyp und S in V6, dann reden wir höchstwahrscheinlich von einem proximalen Verschluss der Riva. Zur Wiederholung, die linke Koronararterie teilt sich nach einem kurzen Stück, den man Hauptstamm nennt, in den Ramus circumflexus, also was so im Klinikjargon RCX genannt wird, und den Ramus interventricularis anterior, was wir jetzt Riva nennen. Ja. Wenn unser Patient also einen proximalen, also einen weit vorne gelegenen Riva-Verschluss hat, sitzt dieser Verschluss verdammt nah am Hauptstamm und je nach Versorgungstyp liegt da eine Menge Myokard in diesem Gebiet. Ja. Patienten, die das haben, die haben Symptome. Wir reden also jetzt hier nicht über den Patienten, der so einen leichten Druck auf der Brust hat, wo wir so denken,
instabile AP, vielleicht auch nicht, man weiß es nicht.
Wir reden hier über den massiv symptomatischen, schockigen Patienten. Ja. Wenn der dann einen Rechtschenkelblock mit einem linksanterioren Hemiblock hat, dann gehört er sofort kathetert. Und das sehen auch die ERC-Leitlinien so. Ja.
So, von mir aus gerne.
So viel zum Rechtschenkelblock. Jetzt gehen wir noch weiter. Es gibt nämlich noch mehr zu atypischen Infarkten. Das sogenannte De Winter-Zeichen. Als ich es gelesen habe.
Game of Thrones.
Genau. Winter is coming. oder die De Winter-Welle, je nachdem, wo man reinguckt. Das De Winter-Zeichen ist ebenfalls ein Zeichen für einen okklusiven Myokardinfarkt oder STEMI-Äquivalent, um die aktuelle Nomenklatur zu verwenden. Zunächst einmal muss gefragt werden oder gesagt werden, dass De Winter ist selten. Geschätzt tritt es in 2% der Fälle eines okklusiven Myokardinfarktes aus. Also 2 von 100 ist nicht häufig. Das De Winter-Zeichen ist meist bei jungen männlichen Patienten zu finden. Und es tritt ebenfalls bei Riva-Stenosen auf. Genauso wie der bifaszikuläre Block. Über die Riva haben wir eben schon gesprochen. Das ist der Ast, der fast die gesamte Vorderwand versorgt. Daher sind die De Winter-T-Wellen auch in den Vorderwandableitungen zu finden, also V1 bis V6. Es handelt sich um ST-Streckensenkungen von mehr als 1 mm vom J-Punkt, also von der Grundlinie gemessen. Also am Übergang vom QRS-Komplex zur ST-Strecke mit darauf folgenden hohen, nahezu QRS-Komplex hohen symmetrischen T-Wellen. Ja. Hinzu kommen manchmal noch geringgradige ST-Hebungen in AVR. Gut, das würde ich mal weglassen. AVR.
Glaubt einem eh keiner.
Ja. Das ist die Winter. Also über der Vorderwand ST-Streckensenkungen mit hohen Ts hinterher.
Mhm. Okay. Ja.
Und als allerletztes noch, um das abzuschließen, das Wellens-Zeichen. Oder
Wellness-Zeichen?
Ja. Bei Wellens handelt es sich allerdings nicht um STEMI-Äquivalent, sondern um eine EKG-Erscheinung, die typischerweise bei beschwerdenfreien oder im beschwerdenfreien Intervall auftritt, nach einer Attacke mit AP-Beschwerden. Mhm. In diesem Fall geht es wieder um die linke Herz-Kranz-Gefäß- Coronararterie, wieder die Riva. Diesmal allerdings nicht im Rahmen eines kompletten Verschlusses, sondern im Rahmen einer hochgradigen Stenose. Typischerweise sehen wir es in den Brustwandableitungen V2-3. Das ist so die typische Lokalisation. Man unterscheidet Wellens A und Wellens B, wobei es nicht zwei unterschiedliche Entitäten sind, wie beim AV-Block. AV-Block 2A und 2B sind zwei komplett verschiedene Sachen, sondern es ist, sind zwei unterschiedliche zeitliche Phasen von ein und demselben.
Ja.
Ja. Wellens A ist eine biphasische T-Welle. Das heißt, wir haben am Anschluss an eine positive T-Welle einen Schwung ins Negative.
Mhm.
Ja. Und Wellens B ist eine tief invertierte T-Welle. Das heißt, wir sehen eine komplette T-Negativierung mit einer wirklich tief negativen T-Welle. Ja. Typ A liegt nur in ungefähr 25% der LAD- bzw. Riva-Stenosen vor, Typ B in 75%. Mhm. Die Pathophysiologie ist abschließend nicht geklärt, aber es ähnelt sehr von dem, was man im EKG sieht, nach Reperfusion, nach einer PTCA. Mhm. Da der Wellens typischerweise nach den AP-Attacken auftritt, geht man also davon aus, dass es im Rahmen des postischemischen Ödems entsteht. Ja, also
auf zellulärer Basis.
Auf zellulärer Basis, ja. Da es auch nur bei hochgradigen Stenosen auftritt, gehören die Patienten auch schnellstmöglich koronarangiografiert. So viel dazu. Also Scabossa sollte, glaube ich, jeder beherrschen. Ja, Infarktdiagnostik beim Rechtschenkelblock. Das heißt, neu aufgetretener Rechtschenkelblock mit Linksarteriorem Hemiblock und massiv symptomatischen Patienten ist auch als Demi.
Und übertrieben Linkstyp.
Übertrieben Linkstyp, ja, Linksarteriorem Hemiblock. Ist auch als Demi zu werten, beziehungsweise gehört sofort Corona-angiografiert. De Winter ist selten. Aber nicht schwierig, ja, über der Vorderwand. Und gut, Wellens ist eher was für die Notaufnahme. Ich denke, das ist im Rettungsdienst nicht so relevant.
Nice to know.
Man sollte es natürlich kennen, wenn man die Eier hat, solche Patienten zu Hause zu lassen. Also wenn man Thoraxschmerzpatienten zu Hause lassen will, sollte man auch Wellens kennen, damit man nicht die Falschen zu Hause lässt. Ja. Aber ich glaube, davon sind wir in Deutschland noch ein Stück entfernt. Abschließend muss man sagen, dass es seit 2017 mit diesen Leitlinien für jeden Notarzt eigentlich essentiell ist, diese Zeichen zu kennen. Ja, ich würde sagen, in der Reihenfolge, wie ich sie vorgestellt habe. Ich meine, haben wir gerade eben auch gemacht. Wir diskutieren dauernd über den Stellenwert der präklinischen Atemwegssicherung, aber die Grundlagen der Infarktdiagnostik werden zum Teil, jetzt mal abgesehen vom STEMI, in der präklinischen Notfallmedizin ignoriert. Ja, wird nicht.
Das ist ein ACS, nimmst du halt mit.
Genau. Ja. Und das zeigt irgendwie auch wieder, wie komplex präklinische Notfallmedizin sein kann. Ja. Natürlich kann man sich als Notarzt darauf zurückziehen und sagen, jeder Brustschmerz kommt mit in die Klinik. Und bei uns nutzen wir sogar das Fax-EKG, sodass wir in der Luxussituation sind, dass wir das EKG direkt an unseren kardiologischen Kollegen faxen und gemeinsam mit dem das EKG befunden können.
Ja, stimmt, du hast mir das EKG gefaxt.
Ich hab dir das EKG gefaxt, ja. Und auch da kann man Glück oder Pech haben, mit wem man dann gerade telefoniert und auch wie die Qualität des Faxes gerade ist. Und
genau, ob Empfang ist oder nicht.
Genau. Nichtsdestotrotz sollte doch jeder Notarzt die diagnostischen Mittel, die begrenzten, die ihm zur Verfügung stehen, auch beherrschen, ja. Und das gefaxte EKG dient in meiner Sicht eher der besseren Kommunikation mit dem Kollegen in der Klinik, so dass ich ihm sagen kann, hier, siehst du das auch so, ja. Und nicht, dass ich ihm das gefaxte EKG, dass ich quasi meine Tätigkeit an ihn delegiere.
Ja, und ja. Was ist denn das?
Genau, also das kann doch nicht der Anspruch von einem Notarzt sein. Schließlich bin ich der Arzt vor Ort und es ist mein Patient. Ich bin für den verantwortlich, nicht der Kollege in der Klinik.
Bin ich völlig bei dir, Tom.
Ja, und ich finde, das ist auch ein unfairer Turf, weil der Kollege in der Klinik den Patienten gar nicht
sieht. Er sieht ihn ja nicht.
Ja, der hat ein EKG, der hat keine Vorgeschichte, der hat gar nichts. Ja, und irgendwie ist es in der Notfallmedizin leider so oft so, es ist ganz einfach, schlechte Notfallmedizin zu machen und damit durchzukommen. Aber der Anspruch sollte doch ein anderer sein.
Also, ja. Und ich bin fest davon überzeugt, dass die Hörer unseres Podcasts auch einen Anspruch haben.
Ja, mit Sicherheit. Aber es ist einfach...
Torben regt sich schon wieder auf.
Ja, ich reg mich auf. So schlimm ist nicht, aber es ist doch manchmal wirklich...
Nein, ich bin da völlig bei dir. Klar, hanebüchend, haarsträubend geradezu. Was dann?
Jetzt fühle ich mich auf den Arm genommen.
Nein, nein, du hast ja völlig recht, das ist ja wirklich so. Und ich kann mich, Torben wird es bezeugen, ich kann mich wunderbar darüber aufregen, was da wieder einem unter die Nase gerieben wird und verkauft wird und oder auch nicht verkauft wird, was übersehen wird. Das ist ja viel schlimmer. Also ich finde es... besser einmal zu viel aufgestanden als einmal zu wenig. Ja. Also gerade bei so relativ gut behandelbaren Dingen, muss man ja ehrlicherweise sagen. Ja, und dazu gehört ja ein Infarkt absolut.
Ja, gut behandelbar und im Rettungsdienst zumindest die paar Auffälligkeiten, die wir im EKG sehen können, die sollte man einfach auch kennen.
Genau. Ja. Und alles andere ist eher schlecht.
Ja.
Ja, Torben. Jetzt darfst du es dir aussuchen. Du hast jetzt wunderbar uns EKG erzählt, jetzt mache ich das, entweder das, was alle Leute hoffentlich schon können, das ist unser Kochrezept, oder ich mache die antiinfektive Therapie des Monats.
Mach erst die antiinfektive Therapie, ich glaube...
Ja, weil du dich an dem Kochrezept beteiligen musst.
Vielleicht.
Gut.